Ja, heute Morgen machen wir weiter. Hier ist der Johannesbrief mit dem Kapitel 4 und sogar noch so den ersten Teil von Kapitel 5. Das ist wieder eine rechte Portion, aber das kommt gut. Der erste Johannesbrief, der lebt von Wiederholungen. Johannes denkt und schreibt einfach so. Der schreibt immer so in Kreisen oder so in Spiralen. Er kommt immer wieder auf die gleichen Themen zurück. Und so wird es uns heute Morgen gehen. Dieses Kapitel oder dieser Text von heute Morgen, der sagt uns im Prinzip nichts Neues. Also was wir bis jetzt schon erfahren haben aus diesem ersten Johannesbrief, das kommt jetzt einfach noch einmal. Aber die Wiederholung, die macht's. Und die Wiederholung, dank der Wiederholung können wir auch so richtig in diese biblischen Wahrheiten eintauchen. Und die Wiederholung, die hilft uns, einen zweiten oder einen dritten Blick zu wagen. Denn wenn man etwas zum ersten Mal anschaut, dann fällt einem ja nicht gleich schon alles auf. Beim zweiten Mal sieht man noch neue Sachen und beim dritten Blick erkennt man nochmal neue Details. Und ich glaube, das möchte Johannes, dass wir einen zweiten oder einen dritten Blick wagen, weil ihm das Thema wichtig ist. Also ich bitte euch, lasst euch heute auf diese Wiederholung ein. Ich muss das auch in meiner Vorbereitung. Der Johannes mutet uns diese Wiederholung zu. Und es liegt an uns, ob wir uns dieser Wiederholung aussetzen wollen oder nicht. Ich spreche zum Anfang ein Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du jetzt mit uns bist und wir wollen uns einfach ganz deinem Wort hingeben. Wir lesen dein Wort und wir wollen da eintauchen. Und ich bitte dich, öffne unsere Herzen, mach unseren Verstand wach. Hilf uns, schick uns deinen Geist, Vater, der uns dann hilft, dein Wort zu entschlüsseln und der uns dein Wort auslegt. Danke, dass du jetzt mit uns bist. Herr, sprich zu uns. In Jesu Namen. Amen. Ich fange an, einfach zu lesen in diesem Kapitel 4. Und ich werde immer wieder unterbrechen und dann einfach meine Gedanken dazu sagen, meinen zweiten oder dritten Blick auf diesen Text. Und ich glaube, so werden wir diesem Text sehr gerecht. Ich fange an, Kapitel 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht einfach allen, die behaupten, vom Geist erfüllt zu sein. Prüft vielmehr, ob sie aus dem Geist Gottes herausreden. Denn es gibt viele falsche Propheten in dieser Welt. Ihr könnt den Geist Gottes daran erkennen, dass jemand bekennt, Jesus Christus ist ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. Wer das tut, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht auf diese Weise zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt, sondern er hat den Geist des Widersachers von Christus. Ihr habt ja gehört, dass er kommen wird und jetzt ist er schon da in der Welt. Es gibt viele falsche Propheten in dieser Welt, nicht nur am Bahnhof, die da quasi die falsche Richtung und die falsche Zeitangabe machen. Johannes hat uns schon ein paar Mal vor falschen Propheten bis jetzt in diesem Brief gewarnt. Ihm ging es stark um die Gnostiker, das war so die erste große gefährliche Sekte. Ich glaube aber, dass der Heilige Geist, der diesen Brief beeinflusst hat, der diesen Brief beauftragt hat, der Johannes geholfen hat, diesen Brief zu schreiben, damals schon wusste, dass natürlich dieser Brief länger Bestand hält wie diese Sekte damals. Der Heilige Geist wusste, dass wir 2000 Jahre später auch noch leben und darum spricht uns dieser Brief auch heute noch an. Es gibt nämlich auch heute wahrlich viele falsche Propheten in dieser Welt. Und manchmal wollen wir solche falschen Propheten auch glauben. Vielleicht denkst du jetzt, nein, nein, ich nicht. Aber manchmal ist die Botschaft so verlockend und wir möchten es gerne glauben. Es ist so ein süßes Versprechen, das da uns manchmal entgegenkommt. Aber das sollen wir nicht. Wir sollen ihre Botschaft überprüfen, sagt der Johannes. Wenn jemand nicht sagt, dass Jesus der Christus, also der Erlöser, also Gottes Sohn ist und ein Mensch aus Fleisch und Blut wurde, dann hat diese Person nicht den Geist Gottes, schreibt Johannes, sondern den Geist des Widersachers. Das ist so eine Art der Prüfung. Benennt diese Person, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Mensch wurde, ganz Mensch. Und ich habe mich aber dann gefragt, ist diese Prüfung schon genug? Ist es nicht auch möglich, dass jemand irgendwo etwas lernt und, oder lebt und dann steht er da und sagt, ja, ja, Jesus war aus Fleisch und Blut, aber dann kommt trotzdem noch eine falsche Lehre danach? Und ich erinnere mich, dass ich in der letzten Predigt gesagt habe, Johannes gibt uns den Auftrag, alles zu prüfen, was jemand sagt. Und ich glaube, die beiden Aussagen, die von der letzten Predigt und die jetzt Johannes so noch macht, die ergänzen sich. Es sind so wie zwei Siebe. Eins ein bisschen gröber und eins dann ein bisschen feiner. Und ich kann die Botschaft nehmen und dann so das erste Sieb geben und dann kann ich mich fragen, bekennt die Person, dass Gottes Sohn Mensch wurde? Und wenn die Antwort ja ist, dann darf es weitergehen. Wenn die Antwort da schon nein ist, dann kann ich die Botschaft gleich aussortieren. Weg damit. Bei einem Ja kommt das zweite Sieb und dann kann ich mich fragen, entspricht die Botschaft inhaltlich dem Wort Gottes? Kann ich es prüfen? Oder kommt vielleicht sogar etwas ganz Neues, wird dem Wort Gottes etwas hinzugefügt? Und je nachdem kann ich sagen, ja, ich nehme die Botschaft an oder ich siebe sie aus. So können wir uns vor falschen Propheten und Lehren schützen, sagt Johannes. Und dann spricht er in Vers 3 noch von dem Widersacher. Wenn jemand nicht Gottes Geist hat, hat er den Geist des Widersachers, sagt Johannes. Und der Widersacher, das ist Satan, der Teufel. Und die Erde ist sein Hoheitsgebiet. Das ist mir noch wichtig. Es ist also nicht so, dass es eher selten der Fall ist, dass da mal eine falsche Botschaft weitergegeben wird. Es ist nicht so, dass es eher selten ist, dass da mal ein falscher Prophet auftaucht. Nein, Satan ist aktiv. Der Widersacher ist aktiv. Und er versucht, alle Menschen entweder von Gott fernzuhalten oder dann wieder von Gott abzubringen. Das ist sein Plan. Und deshalb dürfen wir die Warnung, die Johannes hier ausspricht, nicht als etwas abtun, was ja eh nie eintreffen wird. Manchmal hören wir so eine Warnung, die uns vor einem möglichst unwahrscheinlichen Fall warnt. Und dann denken wir, ja, passiert eh nie. Aber das hier ist etwas, wo wir damit rechnen müssen. Sonst hätte Johannes das hier nicht geschrieben in diesem Brief, sonst würde es nicht in der Bibel stehen. Lesen wir ab Vers 4 weiter. Aber ihr, meine Kinder, stammt von Gott und ihr habt die falschen Propheten besiegt, denn der, der in euch wirkt, ist größer als der, der in dieser Welt am Werk ist. Die falschen Propheten stammen aus dieser Welt. Darum reden sie, wie diese Welt redet, und diese Welt hört auf sie. Wir stammen von Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns. Wer nicht von Gott stammt, hört nicht auf uns. Und diese Weise können wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums voneinander unterscheiden. Super, dass du gedrückt hast, wenn ich es vergesse. Sehr gut. Mir ist in diesem Abschnitt wieder neu aufgefallen, wie anders das Evangelium ist. Wie anders die Botschaft von Jesus Christus ist. Ich finde, die Botschaft, die Jesus da weitergegeben hat, uns erzählt hat, dass er auf diese Erde kam, die stellt unser menschliches Denken auf den Kopf. Ein paar Beispiele. Jesus sagt, wer etwas Böses über seinen Bruder denkt, der hat ihn schon umgebracht. Kein Mensch würde das jemals behaupten. Nie kämen wir auf so eine Idee. Oder er sagt, der Letzte wird der Erste sein. Ja, aber wie kann das sein? Nur der Erste ist der Erste, darum heißt er ja der Erste. Und jeder nach dem Ersten ist ja nicht mehr der Erste. Das stellt doch irgendwie alles auf den Kopf, oder? Jesus sagt, wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Aber in dieser Welt wird etwas ganz anderes gelehrt. Es geht darum, wie ich mich präsentieren kann. Ich soll möglichst mich gut präsentieren, ich soll gut dastehen, ich soll viel besser wirken, wie ich wahrscheinlich bin. Ich soll mich gut verkaufen. Menschen sollen von mir das Beste denken. Das lehrt die Welt. Oder Jesus sagt, geben ist seliger wie nehmen. So dass wir diese Welt nie lernen. Diese Welt sagt, nimm alles. Es ist nie genug. Die Botschaft, die Jesus in diese Welt brachte, ist komplett anders wie die Botschaft, die diese Welt lehrt. Und da hat Johannes natürlich recht, dass falsche Propheten auch dementsprechend reden, wie diese Welt redet. Und daran können wir sie wieder erkennen. Ihre Botschaft deckt sich nicht mit dem Wort Gottes. Und das Verrückte ist ja, dass wir Christen dabei hin und her gerissen sind. Wir kennen beide Botschaften. Wir wissen, dass Jesus die Wahrheit sagt, aber die andere Botschaft, die klingt eben auch sehr verlockend. Ja, es ist okay, schau jetzt mal für dich, unbedingt. Und morgen gleich nochmal. Das sind so verlockende Botschaften. Ich meine, nicht umsonst waren Adam und Eva quasi der Schlange hörig. Die sind voll, die wollten diese Botschaft hören. Die Botschaft, die die Schlange hatten, die war zu verlockend. Und ganz anders ist da die Botschaft, die Jesus in diese Welt gebracht hat. Die ist überhaupt nicht einfach. Und ich fühle mich manchmal überfordert von der Botschaft, die Jesus da weitergibt. Manchmal denke ich, ich kann das alles gar nicht, was er will. Die Botschaft, die diese Welt hat, die fühlt sich hingegen so samtweich an. Oh, ganz angenehm. Und ich finde, die Gefahr ist groß, dass wir uns von der Botschaft, die diese Welt hat, einlullen lassen. Die Botschaft, die Jesus auf diese Welt gebracht hat, ist zwar die frohe Botschaft der Liebe und der Wahrheit, aber für uns sündige Menschen klingt diese Wahrheit hart und unangenehm. Denn die Wahrheit bringt Licht in unser Leben und zeigt uns auch unsere Sündhaftigkeit auf. Und das ist unangenehm. Das möchte ich lieber nicht sehen. Wenn mir mein Spiegelbild nicht gefällt, dann mag ich auch den Spiegel nicht. Wir sehnen uns nach Gott und nach seiner Nähe, aber wir möchten, dass er uns lieber nicht den Spiegel vor die Nase hält. Und darum ist das immer wieder unangenehm. Aber daran können wir eben falsche Propheten erkennen, wenn sie uns nur Honig um den Mund streichen und alles einfach lieb und nett ist. Ich lese weiter. Vers 7. Mal schauen, ob ich dran denke. Ah, du hast schon. Komm, du drückst einfach und ich lese. Wir teilen uns die Arbeit. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Okay, da kommt ziemlich oft Liebe vor. Aber das Gute ist, dass dieser Abschnitt oder dieser neue Abschnitt mit Wollen beginnt. Der Johannes, der sonst oft so ein bisschen hart und absolut auch ist, hat hier die Zeit und die Gnade gefunden, im Vers 7 ein Wollen an den Anfang zu stellen. Dieses Wollen ist für mich sehr, sehr sorgerlich. Es drückt klar aus, ich will, aber ich kann halt nicht immer. Aber ich will. Dieses Wollen steht andererseits auch für etwas, wofür wir aber verantwortlich sind. Willst du oder willst du nicht? Du musst dich auch entscheiden. Willst du? Willst du nicht? Johannes geht davon aus, dass du als Christ, der mit dem Geist Gottes erfüllt ist, lieben willst. Eigentlich immer, aber eben es gelingt dann nicht immer. Aber wollen heißt, ich habe mich dafür entschieden, ich will. Das ist wie am Traualtar, hä? Ich will. sagt man da, weil man sich entschieden hat zu wollen. Johannes sagt, dass wir einander lieben wollen, weil die Liebe von Gott kommt. Berührt von seiner Liebe wollen wir auch lieben. Und wer liebt, hat Gott zum Vater, sagt Johannes. Und jetzt ist eben die Frage, willst du Gott zum Vater haben? Dann entscheide dich, dass du lieben willst. Zu lieben ist eine Willensentscheidung auch. Und wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, steht dann noch. Und zu diesen Personen möchte ich nicht gehören. Ich möchte nicht zu den Personen gehören, die Gott nicht kennen. Ich will lieben, weil Gott Liebe ist. Dazu lädt uns Johannes ein. Lesen wir weiter, Vers 9. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Gott liebt dich, egal ob du ihn liebst. Seine Liebe ist unabhängig davon, wie du zu ihm stehst. Das ist schon mal die ganz großartige Botschaft. Und das ist wahre Liebe, dass seine Liebe nicht von deiner Reaktion abhängig ist. Ich lese gleich noch den Vers 11. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Okay, jetzt ist das Wollen weg, jetzt kommt ein Müssen. Aber ich verstehe das so, dass wenn wir tiefer in diese Liebe eintauchen, erkennen wir, dass die Liebe, die Gott uns entgegenbringt und mit der er uns füllt, dass wir die nicht zurückhalten können. Wir sind dann so wie ein Überdruckventil. Wir müssen diese Liebe rauslassen, sonst platzen wir. Sie muss weiter. Wir können sie dann nicht mehr zurückhalten. So würde ich hier dieses Müssen verstehen. Ich lese weiter ab Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden. Dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Gott hat uns Anteil gegeben an seinem Geist. Daran erkennen wir, dass wir mit ihm verbunden sind und er mit uns verbunden bleibt. Außerdem haben wir es selbst gesehen und bezeugen es. Der Vater hat den Sohn als Retter der Welt gesandt. Wenn jemand bekennt, Jesus ist der Sohn Gottes, ist Gott mit ihm verbunden und er bleibt mit Gott verbunden. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe im Glauben angenommen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Wieder hält Johannes fest, dass Gott Liebe ist. Und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Das ist schon eine schöne Zusage. Ich habe mir überlegt, vielleicht stellt sich für einen Gläubigen nicht nur die Frage, glaubst du an Gott? Sondern vielleicht ist auch die Frage ganz wichtig, glaubst du, dass Gott Liebe ist? Weil darauf läuft es hier hinaus. Was haben wir für ein Gottesbild? Können wir daran glauben, dass Gott Liebe ist? Vers 17. Darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Jesus Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind auch wir in dieser Welt. In der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Und das ist so ein Abschnitt, der auf den ersten Blick ein bisschen mit meinem Gottesbild kollidiert. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine gesunde Gottesfurcht brauchen, dass die notwendig ist. Und dann ist es aber trotzdem kein Widerspruch. Gott zu fürchten heißt, dass wir wissen, dass es notwendig ist, seine Gebote zu halten. Es ist wichtig, seine Gebote zu halten. Und dazu gehört ja, dass wir Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Man könnte auch sagen, seine Liebe anzunehmen und sie eben weiterzugeben. Und wenn ich das tue, dann brauche ich ihn nicht mehr zu fürchten, steht hier. Weil dann lebe ich ja nach seinem Gebot. Machen wir weiter, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben, wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Das ist eine happige Aussage, die Johannes hier macht. Sind wir ehrlich? Es gibt auch Momente in unserem Leben, wo wir einen Schwester oder einen Bruder im Herrn, sagen wir, wo wir genervt sind und auch schlechte Gedanken haben. Die gibt es doch. Da müssen wir ehrlich sein. Aber das ist der Moment, wo wir aufpassen müssen, dass daraus nicht Hass entsteht. Jemanden zu hassen und Gott lieben, das passt nicht zusammen, sagt Johannes hier. Wenn ich mich also über jemanden nerve, und das kann vorkommen, dann ist es wichtig, was ich als Nächstes tue. Kann ich mich beruhigen? Kann ich diese negativen Gedanken loslassen? Kann ich Gott um Vergebung bitten? Kann ich mich wieder entscheiden, zu lieben? Es geht wieder darum, dass wir uns entscheiden, dass wir lieben wollen. Johannes sagt dann auch noch, wie kannst du Gott lieben, den du nicht sehen kannst, wenn du schon deinen Nächsten, den du sehen kannst, nicht lieben kannst? Gott hat uns geboten, dass wir ihn lieben. Ja, oder Gott hat uns geboten, dass wenn wir ihn lieben, dass wir dann auch unsere Geschwister lieben sollen. Und damit sind wir ja irgendwie auch wieder bei unserer Jahreslosung. Die englische Version, die können wir so gut merken. Do anything, do everything in love. Und ich habe mir noch so überlegt, zum Glück haben wir erst Anfang März. Ich merke nämlich, dass das eine ganz schöne Herausforderung ist, diese Jahreslosung. Es ist nicht die Länge, die Herausforderung, sondern das Umsetzen. Und es geht zum Glück noch ein bisschen, bis dann im Januar die nächste Jahreslosung kommt. Aber ich brauche die Zeit, glaube ich, auch noch, um darin hineinzuwachsen. Also gut, kommen wir noch zum Kapitel 5. Das fangen wir heute noch an und ich lese ab Vers 1. Wer glaubt, Jesus ist der Christus, hat Gott zum Vater, und wer seinen Vater liebt, liebt auch seine Brüder und Schwestern. Sie haben ja alle denselben Vater. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Wir lieben Gott und halten seine Gebote. Denn unsere Liebe zu Gott zeigt sich darin, dass wir seine Gebote halten, und es ist nicht schwer, seine Gebote zu halten. Johannes kommt hier auf Jesus Christus zu sprechen. Nur durch ihn kommen wir zum Vater und nur dank ihm, ja, sind wir erlöst. Nur dank seiner Rettungstat dürfen wir Gott unseren Vater nennen. Das ist ganz wichtig. Und nur so bekommen wir ganz viele Glaubensgeschwister. Ist euch schon aufgefallen, wie oft hier Johannes von Bruder und Schwester spricht in diesem Abschnitt? Und das geht ja immer um Brüder und Schwestern im Glauben, im Herrn. Und es ist wichtig, dass Johannes hier so viel über Brüder und Schwestern quasi und über Familie spricht, weil uns so klar wird, dass unsere Bekehrung nichts ist, was nur mich und Gott angeht. Christ zu sein ist kein Solo-Ding. Darauf weist uns Johannes hier hin. Sondern durch dein Christwerden wirst du Teil einer himmlischen Familie. Und darum spricht Johannes hier so viel über diese Geschwister und über diese Liebe zu diesen Geschwistern. Deine Bekehrung war nur der Anfang. Danach geht es eigentlich erst richtig los. Danach geht es los mit dem Familienleben. Und das kann anstrengend sein, das kann mühsam sein, aber das kann ja auch wunderschön sein. Entscheidend ist, dass wir uns für die Liebe entscheiden sollen. Machen wir weiter bei Vers 4. Denn jeder, der Gott zum Vater hat, besiegt diese Welt. Und es ist unser Glaube, der diese Welt besiegt hat. Aber wer kann diese Welt besiegen? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jesus Christus ist zu uns gekommen durch das Wasser seiner Taufe und das Blut seines Todes. Er ist nicht nur durch das Wasser zu uns gekommen, sondern durch das Wasser und das Blut. Dies bezeugt der Geist und der Geist sagt die Wahrheit. Es gibt also diese drei Zeugen, den Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei stimmen überein. Wir sind doch bereit, Menschen als Zeugen anzuerkennen. Wie viel mehr zählt es dann, wenn Gott als Zeuge auftritt? Und das geschieht tatsächlich. Gott selbst tritt als Zeuge für seinen Sohn auf. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat sich diese Zeugenaussage ganz zu eigen gemacht. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner, denn er glaubt der Aussage nicht, die Gott als Zeuge für seinen Sohn gemacht hat. Darin besteht diese Zeugenaussage. Das ist ganz wichtig, darin besteht diese Zeugenaussage. Gott hat uns das ewige Leben gegeben und dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. In diesem letzten Abschnitt spricht Johannes über unseren Glauben an Jesus Christus. Der Johannes erklärt, dass Jesus dreifach bezeugt wurde oder wird. Durch das Wasser der Taufe, durch das Blut des Todes und durch den Heiligen Geist. Und doch damit ist noch nicht genug. Gott selber tritt auch noch als Zeuge auf für seinen Sohn. Und wenn wir also schon Menschen glauben, wenn sie etwas bezeugen, dann sollten wir erst recht auch Gott glauben, wenn er seinen Sohn bezeugt. Gott bezeugt seinen Sohn Jesus Christus, indem er uns ewiges Leben geben. Also etwas, das wir in der Zukunft bekommen, wenn wir an Jesus Christus jetzt schon glauben. Das ist irgendwie zeitlich gar nicht einfach. Er bezeugt, indem er uns ewiges Leben geben wird, wenn wir jetzt schon an seinen Sohn glauben. Und darin liegt vielleicht auch das Problem. Eben er bezeugt seinen Sohn mit etwas, was wir erst in der Zukunft erfahren werden. Ich habe mir überlegt, ja, wie geht das? Wie können wir das damit umgehen? Und dann ist mir das Wort Pistoio in Erinnerung gekommen. Pistoio ist das griechische Wort, was in der Bibel immer mit Glaube übersetzt wird. Aber Pistoio heißt eben nicht nur Glaube, sondern Pistoio heißt Glauben und Vertrauen. Man müsste mal all die Bibelsetzer fragen, wieso sie nicht jedes Mal Glauben und Vertrauen übersetzen. So müsste es eigentlich sein. Glauben und Vertrauen. Es gibt keinen Glauben ohne Vertrauen. Wenn wir glauben, müssen wir auch darauf vertrauen, dass wir sehen werden, woran wir glauben. Wenn du sagst, ich glaube, dann sagst du auch, ich vertraue, dass das passieren wird. Ich finde es noch gut, wenn wir das so innerlich versuchen uns zu merken. Das griechische Wort, das musst du nicht merken, wie das heißt. Merk dir einfach, es heißt Glauben und Vertrauen. Die beiden gehören zusammen. So, den letzten Vers, der kommt jetzt, Vers 12. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben bekommen. Wer nicht mit dem Sohn verbunden ist, hat auch das Leben nicht bekommen. Dieses ewige Leben, welches Gott ja bezeugt, hängt an Jesus Christus. Nur wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Und da müssen wir in unserer Botschaft klar sein. Ich muss als Pastor da in meiner Botschaft klar sein. Wenn du hier in diesem Saal sitzt und sagst, ich glaube an Gott, dann frage ich dich, glaubst du auch an seinen Sohn Jesus Christus? Das ist entscheidend. Glaubst du, dass er Mensch wurde? Darum geht es, Johannes. Glaubst du, dass er Mensch wurde aus Fleisch und Blut? Nur dann bekommst du dieses ewige Leben. Aber dann hast du es ganz gewiss, weil Gott es bezeugt. Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann darfst du daran glauben und darauf vertrauen, dass Gott das halten wird, was er verspricht, und dass du ewiges Leben haben wirst. Daran dürfen wir festhalten. Und ganz ehrlich, ich freue mich schon auf den Tag, wo ich sehen werde, dass mein Glauben und mein Vertrauen sich bewahrheiten werden. Was für eine Freude, dann mal zu sehen, ich habe das Richtige geglaubt. Ich habe auf das Richtige vertraut. Ihr dürft euch auch freuen, wenn ihr an Jesus Christus als Gottes Sohn glaubt. Wenn ihr daran glaubt, dass er Mensch wurde aus Fleisch und Blut. Freut euch. Vertraut darauf, dass der Vater euch ewiges Leben geben wird. Ich glaube im Vertrauen darauf. Amen.